NDR Info. Die Reportage.
Zu Hause bei Wolf Biermann in Hamburg-Altona. Erinnerungen an die Wendezeit vor 30 Jahren. Von Oke Bandixen.
Es war ganz genau so. Und vollkommen anders. Die Ballade vom Besuch im Backsteinhaus beim alten Wolf Biermann.
Naja, das ist genauso, wie Sie sagen, nur anders.
Oder hatte er das später gesagt? Er, Wolf Biermann. Hamburg-Altona im Herbst, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Rot, hoch, das Biermannhaus. Klingeln an der weißen Haustür, warten. Dann geht sie auf und Biermanns Augen blinken einen an. Die Elbchaussee lässt von sich hören, der Hafen auch.
Bei günstigem Wind höre ich natürlich, wie die Blechkisten der Container aufeinander knallen. Wenn sie aus dem Schiffbauch gelöscht werden oder reingestellt werden. Und dann trägt der Wind dieses wunderbare Lied, diesen genialen Rhythmus, diese Geräusche in mein Ohr. Und dann freue ich mich.
Und drin malt und kocht einer seiner Söhne Kaffee. Großer Tisch, viele Stühle. In der Küche, die man kaum betreten mag, weil es privat ist, sitzen viele Fotos mit am Tisch. Ein Menschensammlerhaus aus roten Steinen. Aus jedem der Fenster scheint ein Gesicht zu schauen. Aus jedem der vielen Bilder an den Wänden fällt eine Geschichte. Wolf Biermann sitzt drin und guckt und holt Schwung.
Ich interessiere mich mehr als für Kunstsammlerei, für Menschensammlerei. Das ist eben meine Leidenschaft. Ich bin neugierig auf lebendige Menschen, die mein Herz freuen oder die mich ärgern in einer Weise, die für mich notwendig ist, damit ich im Stoffwechsel mit der Menschheit in Fahrt komme. Viele meiner Freunde waren eben auch Maler in der DDR. Komischerweise waren die DDR-Maler etwas leichtsinniger als die Schriftsteller. Viele, nicht alle, aber viele Schriftsteller hatten Angst, sich mit mir einzulassen, weil sie natürlich fürchten mussten, dass die Herrschenden sich an ihnen rächen. Keine Auflagen, kein neues Buch, was weiß ich, kein Geld, kein Job, keine Anstellung, was weiß ich. Und die Maler waren im allerbesten Sinne kindlicher, simpler.
Wolf Biermann, umstellt, umhängt von seinen Geschichten, Fotos, Bildern, Konzertkarten mit Widmung, zurückgeschenkt. Gitarren hängen an der Wand, in den Seiten noch die gedichteten Lieder, meint man.
Auf jeden Fall habe ich den Fall der Mauer nach dem Versprecher von diesem, ich kann den Namen immer nicht behalten.
Schabowski,
richtig. Habe ich am Fernseher natürlich gesehen.
Genau, darüber wollten wir auch sprechen. Leuchter stehen im Fenster, die vielen Bücher fallen beinahe aus den Regalen. Die aktuelle Zeitung liegt auf dem Tisch, ein Schachbrett lehnt in der Ecke. Wo waren wir? Ach ja, die Maler der Bilder.
Ja, und die waren offenbar mutiger, sagen Sie?
Nein, die waren nicht mutiger, die waren leichtsinniger. Argloser, könnte man auch sagen. Die rechneten nicht ganz so sehr, obwohl die auch natürlich rechnen konnte. Mein Freund Ronald Paris, von dem hier ein Bild hängt, und der für mein erstes Buch, das Sie vielleicht mal gesehen haben, die Drahthafe, eine wunderbare Frontispizzeichnung gemacht hat.
Die Drahthafe, erschien 1965 im Wagenbach Verlag West-Berlin. Da hatte der Ärger längst angefangen. Biermann gegen die DDR. Im Dezember des Jahres wurde er verboten. Keine Auftritte, keine Bücher, nichts. Und seine Freunde? Einige blieben. Auch der Drahthafenzeichner.
Das war aber teuer für ihn. Erstens hat er kein Geld dafür gekriegt vom Verleger. Der war ein Geizkragen, Wagenbach. Aber er kriegte keine Professur. Der wollte doch Professor an der Kunsthochschule werden. Und er war in der SED, er kriegt ein Parteiverfahren.
Später zerfreundete er sich, wieder so ein Biermann-Wort, mit ihm, weil sie gegensätzlicher Ansicht waren bei der Niederschlagung des Prager Frühlings. Und dennoch hängt immer noch ein Bild von ihm, auch im Backsteinhaus.
Welches Bild ist von ihm, wenn Sie sagen, es hängt hier ein Bild von ihm?
In dem anderen Zimmer, ein wunderbares Bild übrigens, ein futuristisches Bild von einer Gruppe von Arbeitern, ein sehr schönes Bild, das hängt da in meinem Zimmer. War übrigens auch auf meinen ersten zwei Platten, wo ja ich immer mein Zimmer abbildete.
Genau, ja.
Wo ich ja auch meine Aufnahmen machen musste, weil ich ja kein Studio besuchen durfte. Ich war ja verboten. Also war meine Wohnung, mein Zimmer. Am Anfang hatte ich ja nur ein Zimmer, dann kriegte ich ein zweites. Da habe ich dann meine Aufnahmen alle gemacht.
Chausseestraße 131, der Titel der ersten Platte. Seine Adresse damals Berlin, Hauptstadt der DDR. Auf den Hüllen ein Foto seines Wohnzimmers. An den Wänden auch damals schon ein Sammel- und Wimmelbild mit Plakaten, Gemälden, Fotos. Wie hier.
Und sehen Sie zufällig, weil wir hier in dem Raum, wo wir gerade sitzen, da sehen Sie den jungen Biermann mit der Gitarre. Das hat mein Freund Matthias Wegehaupt gemalt auf Usedom.
Der singende Dichter in Öl, ein Geschenk des Malers. Wolf Biermann war in den 70er Jahren öfter auf Usedom bei seinen Malerfreunden am Achterwasser. Nicht versteckt.
Die Stasi wusste immer, wo ich bin.
Nein, aber untergekommen, aufgenommen. Man meint, wenn man das Bild mit dem singenden Mund sieht, der Gitarre, den Armen und der Bewegung, ihn dort irgendwo spielen zu hören, an den Tischen, in den Stuben und grünen Gärten.
Das waren wunderbar tapfere und im Grunde zutiefst unpolitische Maler, die aber anständige Menschen waren.
Man merkt Wolf Biermann manches Jahr an. Ich bin ein alter Mann, sagt er, aber jung ist alles, was er sagt, wie gerade erst erlebt, erdacht, erdichtet. Und mit kindlicher Freude, ja mit Übermut, lacht er vor allem über sich selbst. Der Meister streckt die Hand aus, um den Besucher einzufangen, wo die Worte nicht reichen, die mit den langen Gitarristennägeln, die er zum Spielen braucht. Ein Lied ist versprochen, ja zugesagt von seiner Frau Pamela, ohne die nichts läuft. Im Garten leuchten beim Besuch die Äpfel, die Obstbäume, gepflanzt für jedes Biermannkind, sie tragen prächtig. Und immer noch wachsen Biermann die Verse, die Finger finden die richtige Stimmung, die unerwarteten Sprünge.
Alles gut, wir nehmen gleich nur das Lied auf.
Oder war das später? Noch ein paar Bilder wollen erzählen. An der nächsten Ecke hängt eines von Peter Graf. Mein Freund, sagt Biermann, natürlich. Ein Freundefresser nannte er sich einmal in einem seiner Lieder. Graf, der unangepasste DDR-Künstler, fuhr lieber LKW, als sich dem verordneten Kunstideal anzupassen. Ein dunkles Selbstporträt erzählt mehr von sich und Wolf Biermann von trüber Zeit und Überlebenshumor, als man zunächst ahnt.
Und dieses Bild, was Sie da links sehen, das ist ein Selbstporträt von hinten. Man kann ihn an den Ohren hinten erkennen, natürlich. Nein, man erkennt ihn daran, dass da ein junger Mann sitzt an der Staffelei und malt mit dem Pinsel an irgendeinem Bild. Über seinem Kopf sieht man den Schein der Glühbirne, wie das so die Maler machen. Er hat schon ein paar Mal Bilder vorher gemalt und die stehen an die Wand gelehnt und werden da irgendwie aufbewahrt. Und da sieht man so einen Stapel Bilder an der Wand lehnen und das vorderste Bild, das man auch gut erkennen kann, zum Schieflachen, ein Kopf nach unten. Es ist wie ein Spottbild über Baselitz natürlich. Es ist auch so zu erkennen, das ist der junge Biermann. Das ist dieser Biermann, dieser Verbotene, der im Prager Frühling dieses Spottlied geschrieben hat, in Prag ist Pariser Kommune, sie lebt noch, die Revolution macht sich wieder frei. Ja? Und wir atmen wieder, Freunde, wir lachen, die faule Traurigkeit raus aus der Brust. Mensch, wir sind stärker als Ratten und Drachen und hatten's vergessen und immer gewusst. So hört das Gedicht auf, also vor dem Einmarsch. Und wie Sie schon dunkel ahnen mal wieder, nach dem Einmarsch habe ich das nicht mehr gesungen. weil das war natürlich für uns alle eine Katastrophe.
Frühere Erschütterungen, Irrtümer, Zweifel hängen mit im Backsteinhaus der Biermanns. Gemalter Lebensmut, kuriose Triumphe. Biermann hatte alles ordnungsgemäß nachgeliefert bekommen, damals aus Berlin, nachdem er ausgebürgert worden war, 1976. Eines Tages stand die DDR-Spedition genau vor diesem Haus in Hamburg-Altona, das Biermann bald nach der Ausbürgerung gekauft und bezogen hatte. Alles verloren. Und alles wieder da. Die ganze Geschichte. Wieder so eine Biermann-Wendung, ein bitterer Witz. Neben den Gemälden hängt auch eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ein alter, kahler Mann und Biermann, eher mürrisch. Ein Schnappschuss, vergrößert. Ein Bild von ihm und Robert Havemann.
Als ich anfing, der Biermann zu werden, der ich ja nicht war, der wurde ich ja erst mit den Liedern und Gedichten, die dann auch aus gutem Grund von den Herrschenden verboten wurden. Das war kein Missverständnis, das hatte ich redlich verdient. Da war ich doch mit meinem Freund Robert Havemann, dessen Namen Sie bestimmt noch im Kopf haben, auch wenn Sie so ein junger Mann sind, von mir aus gesehen. Wir beiden waren sozusagen die Widersprecher.
Robert Havemann, Dissident, Chemiker, Biermann-Vertrauter und Lebensfreund, Kommunist, Nazi-Widerstandskämpfer, von Freisler zum Tode verurteilt, als Überlebender Zeuge bei den Nürnberger Prozessen. Hochdekorierter DDR-Forscher, dann in Ungnade gefallen und nach der Biermann-Ausbürgerung bis zum Lebensende unter Hausarrest in Berlin, Hauptstadt der DDR. Verstorben 1982. Noch so ein Lebenslauf für die Geschichtsbücher, noch so ein Roman von einem Bild. Denn beides, Foto und Gelegenheit dafür, hätte es eigentlich gar nicht geben sollen. Es wurde aufgenommen bei einem schon todkranken Havemann zu Hause, 1982. Wolf Biermann hatte an Honecker direkt einen Brief geschrieben, ob er seinen sterbenden Freund noch einmal besuchen dürfe. Er durfte. Keine Öffentlichkeit, keine Erklärungen, keine Presse und eigentlich keine Fotos vom Staatsfeind Nummer 1 zurück in der DDR.
Ich besuchte meinen Freund, als er im Sterben lag, 3 Tage, wie in einer Ballade von der Bürgschaft von Schiller, kennen Sie. 3 Tage gab Honecker, der damals an der Macht war, mir, um am Sterbebett meines Freundes zu sitzen. Und davon hängt da dieses Foto. Und als ich dann wieder nach 3 Tagen in den Westen zurückfuhr, ist er gestorben. Also kann man im sarkastischen Sinne sagen, gutes Timing.
Was wird mit unseren Freunden und was noch aus dir, aus mir, heißt es im Lied und als wir ans Ufer kamen. Und weiter, ich möchte am liebsten weg sein und bliebe am liebsten hier. Wer hier drin sitzt, im Backsteinhaus in Hamburg-Altona, ist im Biermann-Wörthersee. Dichtertinte, eingetunkt, aufgenommen, man beginnt selbst wie er zu formulieren, zu fabulieren. Begriffe, Prägungen, Geschichte eingefangen, wie er es nennt, im Bernstein der Balladen. Der Kaffee, extra gebrüht, wird kalt, es gibt zu viel zu fragen, erzählen mit immer noch heißem Herzen. Biermann, der Hamburger, der Berliner, der Herausgeworfene, Heimatlose, blieb in Altona. Alles verkehrt und alles richtig.
Meine Leute waren Hafenarbeiter. In Hammerbrook bin ich aufgewachsen, auf der östlichen Seite von der Alster. Und jetzt wohne ich auf der westlichen Seite, wo die wohlhabenden Leute wohnen.
Nicht nur die Möbel kamen hierher, auch die anderen Herausgeworfenen aus der DDR, Herausgekaufte manchmal, und klingelten. Nicht zu vergessen, die Biermann-Ausbürgerung war ein historischer Wendepunkt. Viele wandten sich in der DDR erstmals in dieser Zeit gegen die Obrigkeit. Schriftsteller, Schauspielerinnen, Intellektuelle. Wo stehst du? Einige zogen ihre Kritik zurück, andere stellten auch gleich einen Ausreiseantrag. Ein Aderlass der Klugen und Kreativen. Wo sollten sie hin? Ins große Backsteinhaus zu Biermanns. Viele kamen.
Viele verschiedene. Berühmte Leute und unberühmte Leute. Sogenannte einfache Leute. Und für die war natürlich dieses Haus hier in Altona die Herberge zur Heimat.
Ein Spottwort seiner Frau Pamela. Das Haus hat viele Fenster und Betten und natürlich eine offene Tür.
Das Haus hat sich natürlich insofern doppelt und dreifach gelohnt. Es war wie eine feste Burg in Hamburg.
Wolf Biermann ist gerade aus Taiwan zurück in seine feste Burg gekommen, wo er gesungen hat, aber vor allem die chinesische Übersetzung seiner Autobiografie vorgestellt hat. Warte nicht auf bessere Zeiten. Klingt wie ein Motto für die Hongkong-Proteste. Auch hier ist Biermann gedanklich dicht dran. Erzählt von seinem Freund, dem Dichter Liao Yiwu, der damals das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in einem Gedicht beschrieb. Mit ihm wird er in einigen Wochen wieder auftreten. 2019, 30 Jahre nach dem Mauerfall, nach den Protesten in der DDR, wie guckt Wolf Biermann zurück auf die bewegten Wochen des Herbstes 89? Überraschend.
Es war in diesen verrückten Zeiten für mich im Grunde doppelt verrückt. Wissen Sie warum? Weil ich neidisch war. Sagen wir mal hin und her gerissen. Zwischen Begeisterung, Erschütterung auf der einen Seite und gleichzeitig ein fast nicht eingestandener Neid. Ist doch ganz einfach. Die machen da das in echt auf der Straße, was ich 20 Jahre lang gesungen habe. Das heißt, ich bin doch so wichtig. Ich bin doch der große Aufrührer, Rebell, ne? Der kleine Drachentöter.
Ja, der Staatsfeind Nummer 1.
Der Drachentöter mit dem Holzschwert, so stellte es sich mir dar, weil ich ja Gitarre spiele, war auf meinem Holzschwert natürlich 6 Saiten gespannt. Aber nun passiert das alles in echt, wovon wir immer geträumt und gehofft haben. Und wer ist nicht dabei? Robert Havemann, weil er tot ist. Wolf Biermann, weil er im Westen lebt.
In diesem Haus.
Und überhaupt nicht mehr dazugehört. Meine Sache wird dort verhandelt. Und ich bin unwichtig. Mich gibt's gar nicht.
Auf dem Grundstück der Havemanns in Berlin-Grünheide hatten Katja, die Witwe Robert Havemanns, die Malerin Bärbel Bohley und andere im September 89 das neue Forum gegründet. In den Wochen und Monaten eine der maßgeblichen Kräfte der neuen DDR-Opposition. Damals, im Herbst 89, beginnt Wolf Biermann, kaum ist Honecker durch Krenz ersetzt worden an der Spitze des Politbüros, die Ballade von den verdorbenen Greisen zu schreiben. Und veröffentlicht die natürlich auch.
Hey Krenz, du fröhlicher, kalter Krieger, ich glaube dir nichts, kein einziges Wort. Du hast ja die Panzer in Peking bejubelt, ich sah dein Gebiss beim Massenmord.
Er dichtet Verse auf die ganze Reihe der alten Männer der DDR-Führung, nimmt sich seine alten Feinde vor. Spottverse, in alter Verbundenheit und Abneigung verfasst. Nacheinander müssen Kurt Hager, Erich Mielke, Karl Eduard von Schnitzler und, wie er es später sagt, einer fehlt da doch noch, Erich Honecker, in der Ballade dran glauben. Entfernter Spott, aus Altona nachgeworfen. Zur großen Demonstration am 4. November 89 in Berlin auf dem Alexanderplatz und weit darüber hinaus wird Wolf Biermann eingeladen von Bärbel Bohley. Der Deutschlandfunk schafft es, sie in einem Doppeltelefoninterview zusammenzuschalten. Biermann verspricht zu kommen, rechnet aber nicht damit, dass es klappt. Und so wird es auch. Kein Reinkommen für den Staatsfeind mit Gitarre am Übergang Friedrichsstraße. Die legendäre Demonstration geht über die Straßen, die Plätze. Biermanns Sohn Manuel, inzwischen am Berliner Ensemble, organisiert sie mit. Die Reden und die Bilder gehen über die Fernseher und Radios auch in den Westen. Wolf Biermann ruft abends bei Christa Wolf an. Ihr Mann Gerhard kritisiert ihn und seine Ballade am Telefon. Er solle sich nicht wundern, dass man ihn nicht reingelassen habe, wenn er solche Lieder singe. Biermann bleibt außen vor. Das Lied, das kommt ja auch noch. Das Versprochene, gleich. Oder war es früher? Die Mauer fiel. Alte Gewissheiten ebenso. Aber halt, bleiben wir genau. Vor dem Politischen kam damals das Private. Zwei Tage vor dem Mauerfall, den niemand, auch nicht Wolf Biermann, ahnen konnte, heirateten seine Frau Pamela und er, nicht weit von ihrem Backsteinhaus, im weißen Altonaer Rathaus. Eine Schar Kinder war schon dabei, das Backsteinhaus war voll. Seine Frau war erneut schwanger. Der Rest ist privat und wie gesagt, zwei Tage später ging die Mauer auf.
Und dieser Schabowski, den habe ich später kennengelernt. Das war der einzig interessante Mensch unter diesen ganzen Kanaillen. Hochintelligent natürlich, gar kein Dummer, aber auch kein Feigling. Warum? Er hat gesagt, ich habe Schuld auf mich geladen und ich schäme mich dafür.
Aber vorher, im Herbst 89, klingelte es wieder, wie so oft, an der Tür des Roten Backsteinhauses in Hamburg-Altona. Aber diesmal ist es niemand, der von ihm Obdach will. Nein, zwei junge Männer aus Leipzig waren es.
Nach dem Fall der Mauer ergab es sich, dass ich von jungen, frechen, aufsässigen Leuten, die sich auch Liedermacher nannten, dieses Wort habe ich ja als junger Mann mal in die Welt gesetzt, wie Sie vielleicht wissen, in Anlehnung an Meister Brecht.
Den Stückeschreiber, ja.
Der nannte sich Stückeschreiber und wenn man ein richtiger Brechtianer ist, wie ich, dann guckt man, wie nenne ich mich denn? Denn wenn der sich Stückeschreiber nennt, wie so ein Handwerker, ne, wie Schuhmacher, dann bin ich eben ein Liedermacher. Na gut, die kamen hierher, konnten ja nun rüberfahren und sagten, Herr Biermann oder Wolf, ich weiß gar nicht, wie sie mit mir redeten, hab's vergessen, wir wollen, dass sie in Leipzig, dass du in Leipzig deine Lieder jetzt, ist es soweit und du musst singen. Ich sag, na, wie wollt ihr denn das machen? Das geht doch gar nicht. Doch, das geht.
Und wie es ging. Die Eintrittskarte hängt hinter uns, hinter Glas. Ein Geschenk. 15 Mark kostete das Vergnügen, den verbotenen, ausgebürgerten Staatsfeind Nummer 1 in Leipzig am 1. Dezember 89 zu hören und zu sehen.
Irgendein Freund von mir hat mir die geschenkt, weil das natürlich aus meiner Perspektive eine Reliquie ist.
In diesen Wochen ging vieles und auch das. Biermann in Leipzig. Undenkbar noch Tage davor.
Und dann haben die mich eines Besseren belehrt und haben, so komisch es klingt, aber es ist die Wahrheit, die größte Messehalle der Stadt Leipzig, wo normalerweise Baumaschinen ausgestellt werden und Flugzeuge, also die riesigste Halle, haben die gemietet, wie man ein Hinterzimmer in einer Dorfkneipe mietet für eine Geburtstagsfeier.
Wolf Biermann sagte zu, kam mit einer kleinen Reisegruppe im VW-Bus, musste sich bei der Einreise die lauwarmen Entschuldigungen eines gewendeten Kulturpolitikers anhören, kaum zu glauben, eben noch Staatsfeind, konterrevolutionär, verboten, rausgeschmissen und nun willkommen. Gleichzeitig, wie er später erfuhr, war er von der amtierenden DDR-Führung allerdings noch zur Fahndung ausgeschrieben worden, zur Sicherheit. Man hätte Biermann damals also ohne weitere Begründung festnehmen können. Die Angst war berechtigt, der Mut ebenso. Die Lieder gewannen.
Und dann habe ich da gesungen. Und es war auch verrückt, weil das war minus 5 Grad Celsius. Und da stehen 8000 Menschen in dieser Halle ohne Stühle. Die Leute standen in dicken Wintermänteln dort, eng aneinander geschmiegt und hörten, wie ich da auf einem Anhänger von einem Truck war die Bühne, alles improvisiert mit der Tonanlage einer Rockband, die da zweckentfremdet wurde.
Für ihn, sagte er in früheren Interviews schon, ist dies Konzert am 1. Dezember 89 ebenso wichtig wie das damals 1976 in Köln. Wendepunkte in Wendezeiten. Das Politbüro trat übrigens damals kurz danach zurück und der Sohn wurde glücklich geboren. Ein weiteres Menschenkind im Backsteinhaus. Und was wird aus unseren Träumen in diesem zerrissenen Land? Die Wunden wollen nicht zugehen unter dem Dreckverband. Noch einmal ein paar Zeilen aus dem Lied und als wir ans Ufer kamen. Sind die Wunden zugegangen? Narben sind wohl immer noch da. Oder sind es nur noch Spuren ins Frühjahr? Neben dem Fenster, von dem aus man so gut in den feuchten Garten gucken kann, hängt noch ein Bild, das von früher erzählt. Auf dem Bild, lange vor dem Herbst 89 gemalt und verschenkt, ist unverkennbar Walter Ulbricht zu sehen. Ein Spottbild. Weil ich ein Feindefresser bin. Diese Textzeile von Wolf Biermann passt genau dazu.
Und daneben hängt noch ein anderes Bild, weil wir nun gerade hier sitzen. Wir könnten im Grunde über jedes dieser Bilder stundenlang dies und das erzählen.
Machen wir aber nicht. Da war ja noch was anderes. Das Lied an diesem Herbsttag im Jahr 2019, diesem Bildertag mit Rückspiegel. Günter Schabowski, der unfreiwillige Maueröffner, hatte ihm übrigens später erzählt, dass im Politbüro die Abstimmung über ihn damals knapp ausgegangen war. Biermann. Ausbürgern oder einsperren, nach Bautzen ins Gefängnis. Mit 2-Stimmen-Mehrheit gewann die Ausbürgerung.
Und das ist aus meiner heutigen Sicht vielleicht der größte Glücksmoment in meinem Leben gewesen, den ich gar nicht würdigen konnte, weil ich ihn nicht wusste. Denn das muss ich Ihnen ohne falsch deutlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich Bautzen durchgestanden hätte, ob ich nicht zusammengebrochen wäre. Ich bin von Natur aus ein bisschen frech, aber kein Held. Und liege eigentlich doch lieber weich als auf einer Holzpritsche. Und kaue lieber ein Stück Fleisch als Nägel.
Machen wir mal. Nehmen wir es mal auf.
Und Wolf Biermann mit Gitarre sitzt, die Finger schon an den Seiten, unter dem Bild von Wolf Biermann mit Gitarre.
Wie heißt das denn überhaupt? Lebensliedchen im 82. Jahr.
Oder war das viel früher? Der letzte Ton verklingt und der Besucher murmelt, beschenkt und beschämt, verlegen und zu leise.
Dankeschön. Wunderbar.
Schönes Lied.
Schönes Lied.
Im Flur geht noch einmal einer seiner freundlichen Söhne vorüber. Man verabschiedet sich und wünscht alles Gute. Und reich beschenkt verlässt man dann das Haus, voller Geschichte, und taucht auf aus der Biermann-Wörterwelt. Selten mit leeren Händen, immer mit den besten Wünschen versehen, der Erinnerung an den Wunsch, einen Mitschnitt des Interviews verabredungsgemäß abzuliefern, manchmal aber auch mit einer Widmung im Buch, einem Zettel, einem Programmheft oder mehr. Ein Gruß mit Unterschrift darauf, auch heute. Seine schöne, geschwungene Handschrift, die viel eher zu den feinen Melodien passen will, als zum harten Spott, als dokumentiere, als quittiere er sein eigenes Wort. Und wenn man dann geht, dann kann es passieren, dass Wolf Biermann an der Haustür, zu der er einen stets bringt, am Backstein noch einmal einen Fingernagel reibt, einen der langen fürs Gitarrespielen, ihn dort feilt und noch sagt, gucken Sie mal. Und wohl auch dafür ist es gut, dass er in diesem Backsteinhaus wohnt und der Besucher denkt zum Wetzen und Feilen, an Liedern und Versen.
Naja, das ist genauso, wie Sie sagen, nur anders.
Richtig, so war sie, die Ballade vom Besuch im Backsteinhaus beim alten Wolf Biermann. Ganz genau so und vollkommen anders.
In der Info die Reportage. Zu Hause bei Wolf Biermann in Hamburg-Altona. Erinnerungen an die Wendezeit vor 30 Jahren. Von Oke Bandixen. Technik Florian Teichmann, Regie Marco Pauli, Redaktion Doris Schiederich.
Nee, du, wohin sollst du nicht fragen, wohin die Reise jetzt geht? Ich will dir die Wahrheit sagen, ich will dir sagen, wir wissen nur, dass er sich dreht, der Globus. Wir müssen ihn reiten, den Tiger, den Fortschritt, auch du. So geht es seit allen Zeiten, so geht es seit allen Zeiten. Und das ist der ganze Clou. La la la, la la.
NDR Info.